Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Luftkissenschuh für ein schmerzfreies Leben.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich melde mich zurück und begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 16. Oktober 2024. Man muss gar nicht so weit suchen, um das größte Problem Deutschlands in der Gegenwart in Worte zu fassen. Sie haben einfach zu viel Staat. Sie haben einen Staat, der sich übernimmt, der alles in sich hineinfrisst, der den Mittelstand ausblutet, das Unternehmertum erdrückt, erwürgt geradezu mit steigenden Abgaben und Steuern, mit immer mehr Bürokratie. Und sie haben einen Staat, der eben die falsche Versprechung abgibt, die Lebenslasten der Leute auf sich nehmen zu können, sie entlasten zu können, und damit überlastet er sich eben selber. Sozialleistungen werden verschleudert, nicht nur in der ganzen Welt, darüber hat man gesprochen in den letzten Wochen und Monaten, nein, auch im Inland, das hat man mir schon vor 16, 18 Jahren erzählt in Berlin, hochrangige Politiker, entwaffnet ehrlich, wenn man sie gefragt hat, auch Sozialdemokraten, das größte Problem in Deutschland, schon damals, wie im Bereich des Sozialen das Geld mit beiden Händen zum Fenster rausgeschmissen wird. Das ist ein riesiger Skandal, denn am Schluss bezahlen das Sie, meine Damen und Herren, bezahlt das der Mittelstand. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass diese Sendung vor allem von Mittelständlern geschaut wird, von Leuten, die eben noch Steuern bezahlen, Ende Monat. Und das ist einfach nicht auszuhalten. Auch in der Schweiz haben wir dieses Problem. Es ist allerdings nicht so extrem wie bei Ihnen in der Bundesrepublik. Die Deutschen übertreiben natürlich alles, das Gute wie auch das Unheilvolle. Aber in der Schweiz gehen wir in die genau gleiche, falsche, abschüssige Richtung. Es ist unglaublich, wie der Mittelstand heute ausgenommen, ausgeblutet wird. Nehmen Sie die Krankenkassenprämien. Bei Ihnen explodieren die auch, bei uns auch. Warum? Aufgrund der Mengenausweitung. Niemand hat ein Interesse zu sparen, niemand hat ein Interesse, die Kosten zu dämpfen. Die Ärzte wollen verdienen, die Krankenkassen wollen verdienen, die Pharmaindustrie will verdienen und der Endkunde, der Verbraucher, der Bürger, der möchte sozusagen den Rolls-Royce, also die Vollkaskomedizin, aber er möchte natürlich nur den VW bezahlen und das geht nicht auf, weil am Schluss bezahlen dann eben die Steuerzahler, müssen das quersubventionieren und jetzt haben sie Tür und Tor geöffnet, auch noch für Migranten, für Asylbetrüger, und ich mache hier niemandem einen Vorwurf, der nach Deutschland oder in die Schweiz kommt. Also wenn ich das Wort Asylbetrüger verwende, dann nicht deshalb, um die, die betrügen, anzuprangern, sondern um jene anzuprangern, die das zulassen, sehenden Auges, die hier die Tore öffnen und diese Sozialleistungen, diese Gesundheitsleistungen an jeden verteilen, der da die Grenze übertritt und das Wort Asyl sagt. Sie haben auch eine Vermischung, da geht es ja dann gleich weiter, eine Vermischung der Zuwanderungsgruppen, Migration in den Arbeitsmarkt. Das ist das eine, das braucht Deutschland selbstverständlich, das braucht auch die Schweiz bis zu einem gewissen Maß. Aber da muss man ganz genau auswählen. Sie haben nicht ein Personenfreizügigkeits- oder ein Musikerfreizügigkeitsabkommen zwischen den Berliner Philharmonikern und der Dorfmusikkloten, wo ich herkomme. Nichts gegen die Dorfmusikkloten, aber bei so einer Freizügigkeit der Musiker profitiert nur die Dorfmusikkloten, weil jeder dort gerne einmal bei den Berliner Philharmonikern mitspielen möchte. Aber die Berliner Philharmoniker, die profitieren nicht, die können nur handverlesen Migrationsbewegungen zulassen in ihr Orchester. Und genauso müssen sie eine berufliche, eine arbeitsmarktzentrierte Migration organisieren, nach klaren nationalen Interessen, Ansprüchen und Bedürfnissen. Und das hat überhaupt nichts mit dem Thema Asyl zu tun. Asyl ist etwas ganz anderes. Asyl gewährt man. Auf Asyl darf es auch keinen Rechtsanspruch geben. Das ist übrigens ein Riesenproblem heute im Asylsystem. Diese Verrechtlichung, die Tatsache, dass man aus einer Gnade gewissermaßen, aus einer Gewährung, aus einer Dienstleistung, die man ja auch durchaus gerne gibt. Es ist ja nicht so, dass die Leute den Verfolgten und Verfemten und Verlorenen dieses Planeten nicht helfen möchten. Aber man möchte das aus freien Stücken tun, nicht weil man muss. Das ist ja der entscheidende Punkt. Wenn Sie zum Beispiel spenden müssten Ende des Jahres, wenn man sie gesetzlich zwingen würde, bestimmte Summen zu spenden, dann würden sie nicht mehr gerne spenden, aber sie spenden gerne, wenn sie das freiwillig tun. Und genauso müsste es eigentlich mit dem Asyl sein, aber da hat man einen Rechtsanspruch geschaffen, der dann natürlich ausgenützt wird. Und ich kritisiere nicht die, die das ausnützen. Der Mensch ist Jäger und Sammler, habe ich hier schon oft gesagt. Ich kritisiere die, die das zulassen, die das betreiben und die das nicht verhindern. Und am Ende des Tages ist das immer der Wähler oder in der Schweiz auch der Stimmbürger, der hier einfach in der Hängematte liegt und das Ganze nicht ernst genug nimmt, der sozusagen die Politik den Politikern überlässt und dann am Schluss merkt, ja, dass er dann ausgenommen wird. Ist ja logisch, weil die Politiker und die Parteien sind doch heute eine Interessensgruppe. Eine Interessensgruppe, die ihre Interessen maximiert. Und das heißt, mehr Geld, also man möchte Bezüge, man möchte wiedergewählt werden, man möchte auch verdienen, man möchte einen Dienstwagen, Mitarbeiter und so weiter. Und man möchte natürlich auch gestalten. Und das stört der Bürger. Auch das muss man gänzlich unmoralisierend betrachten. Nicht in Schablonen denken von Gut und Böse, sondern das sind einfach Interessenlagen, die man sich bewusst machen muss, die man sich vor Augen führen muss. Also in Deutschland haben sie viel zu viel Staat. Sie haben einen Staat, der die Lebenslasten der Leute zu übernehmen vorgibt, aber damit sich selber übernimmt. Sie müssen den Staat zurückfahren. Wie fährt man einen Staat zurück? Auch ganz einfach. Sie müssen ihm das Geld entziehen. Das wird natürlich abgelehnt. Da lesen Sie jeden Tag in den Zeitungen Abhandlungen, seitenfüllende Exkurse, gelehrt klingend, die ihnen vorgaukeln, man dürfe also nicht einfach nur Steuern senken und Abgaben, das sei primitiv. Also wenn die FDP in Deutschland sich auf Steuersenkungen und Abgabensenkungen konzentriert, dann heißt es immer, ja, wie wird das quersubventioniert? Wie können wir dann trotzdem wieder neue Einnahmen generieren? Das ist der falsche Weg. Wenn Sie den Staat schrumpfen wollen, ja, dann müssen Sie Kosten senken. Und Kosten senken heißt weniger ausgeben. Nicht die Mehrausgaben etwas weniger mehr ausfallen lassen, als das ursprünglich geplant ist. Also Steuern runter, Abgaben runter. Sie müssen den Staat aushungern bis zu einem gewissen Grad. Warum? Damit er wieder gezwungen ist, Schwerpunkte zu bilden und nicht sich in alles hineinfressen kann. Und auch da, ich mache den staatlichen Stellen nicht einmal einen Vorwurf, dass sie hier verwerflich oder bösartig handeln. Das ist ein Naturgesetz. Der Staat ist ein Monopol auf seiner Gebietskörperschaft. Darum müssen Sie ihn ja kontrollieren, darum müssen Sie Institutionen schaffen, Checks and Balances, müssen Sie jeden Rappen, jeden Euro, jeden Cent, müssen Sie unter das Elektronenmikroskop legen. Aber die Politiker, denen ist das unangenehm, genauso wie es Ihnen unangenehm ist, wenn Sie jeden Tag von jemandem überwacht werden, zum Beispiel Ihrer Frau oder Ihrem Ehemann. Man möchte sich ja diese Kontrolle entziehen, das möchten auch die Politiker, aber das dürfen Sie nicht zulassen, weil am Schluss sind dann Sie der Dumme, weil Sie berappen das Ganze, meine Damen und Herren. Also keine Raketenwissenschaft, keine Neurophysik, das ist einfach schlicht und einfach Erfahrungswissen. Der Staat tendiert dazu, alles in sich hineinzufressen, das heißt, man muss ihn aushungern, man muss ihm die Nahrung, das Geld entziehen, damit er die Schwerpunkte bilden muss. Was sind die wichtigen Themen, was sind Aktualitäten, mit denen wir uns zu beschäftigen haben? Etwas, was meines Erachtens viel zu wenig im Fokus ist in der deutschen Debatte, ist das, was hier die FDP meines Erachtens fatalerweise vorschlägt. Neue Todesdefinition vorgeschlagen. Die FDP will neue Regeln für mehr Organspenden. Ersatzteillager, Mensch. Meine Damen und Herren, passen Sie auf. Da sind Sie in einer ganz gefährlichen Entwicklung, noch bevor der Leichnam des Menschen ein wirklicher Leichnam ist, bevor wir erkalten, steht schon der Staat gewissermaßen mit gezückten Skalpellen an meiner Leber, an meinen inneren Organen. Die Menschen werden ausgeweitet und sollen zu Ersatzteillagern werden, ohne dass sie dazu im Grunde explizit ihre Einwilligung erteilen müssen. Wir haben in der Schweiz auch diese Richtung gemacht. Das heißt, dass man, wenn man es nicht ausdrücklich verbietet, kann einem beim Tod, aber eben zum Teil, das ist im Grunde schon bevor der eigentliche Tod eintritt, die Organe entnommen werden können. Das lehne ich ab, das finde ich ganz gefährlich, wenn hier der Mensch eben wie ein Ersatzteillager sozusagen in der Verfügungsmacht als Manövriermasse des Staates, als sozusagen Organdepot noch lauwarm gewissermaßen verwendet werden kann. Ich möchte das ganz genau hier zitieren, in einem Bericht, den ich gelesen habe, da bei der Website der Deutschen Tagesschau. Bevor eine Organspende möglich ist, muss der Hirntod festgestellt werden. zumindest bislang. Geht es nach der FDP im Bundestag, so künftig auch ein Herz-Kreislauf-Stillstand ausreichen, das soll zu mehr Organspenden führen. Die FDP im Bundestag spricht sich dafür aus, die Todesdefinition als Voraussetzung für eine Organspende zu erweitern. So soll künftig auch der Herz-Kreislauf-Stillstand Grundlage für eine vorher selbstbestimmte Entnahme von Organen sein. Bisher musste zwingend der Hirntod nachgewiesen werden. Da bin ich dagegen, davor würde ich warnen. Und eine FDP ist meines Erachtens auf dem völlig falschen Fuß, im ganz falschen Film, wenn sie in diese Richtung marschiert. Denn die FDP, eine liberale Partei, sollte sich ja sowohl für die Selbstbestimmungsrechte des Menschen einsetzen, aber auch für seine körperliche Integrität, für seine Unversehrbarkeit, gewissermaßen für seine Habeas Corpus Akte, Habeas Corpus, also ich bin der Besitzer meines Körpers und nicht irgendwelche staatlichen medizinischen Stellen. Das ist für mich eine typische, groteske, monströse Fehlentwicklung unseres total verstaatlichen Gesundheitssystems, wo wir sozusagen wie angedockt sind an die Matrix dieses Gesundheitssystems. Und jetzt möchten Sie die Todesdefinition nach unten schrauben, um Organe zu entnehmen, um dadurch natürlich wieder den Tod zu überlisten. Und das ist die zweite Dimension dieses Denkens. Man ist offenbar nicht mehr bereit, den Tod als natürliche Grenze unserer Existenz hinzunehmen, so wie das in der klassischen Literatur bei Goethe und anderen natürlich noch zu lesen war, dass erst der Tod das Leben lebenswert macht, also erst vor dieser ultimativen Grenze, die wir akzeptieren müssen, gewinnt ja das Leben, gewinnt die Zeit erst seinen Wert. Das möchte man nicht mehr akzeptieren. Ich erinnere in diesem Zusammenhang auch an diese Longevity, an diese Langlebigkeitsfantasien und Konzepte, die jetzt in den Vereinigten Staaten von Amerika kursieren. Also hier wird, und das finde ich eben aus liberaler Sicht sehr, sehr bedenkenswert und vor allem bedenklich, hier wird die Todesdefinition aufgeweicht, damit der Staat, damit die Medizin, und das ist ja eine Staatsmedizin, die wir haben, damit diese Medizin, vielleicht auch die Erben, Anspruchsgruppen, die Organe suchen. Ich habe Verständnis dafür. Ich meine, wenn jemand sein Leben verlängern kann, wenn ihm ein Organ gespendet wird, ja, dann ist das ebenfalls natürlich ein ernstzunehmendes Bedürfnis, aber dieses Bedürfnis kann nicht dazu führen, dass andere sozusagen noch vor dem Eintreten ihres Todes ausgenommen, ausgeweitet werden. Verzeihen Sie dieses drastische Vokabular gewissermaßen aus der Metzgerei, aus der Charcuterieabteilung, aber ich möchte das hier einfach zur Kenntlichkeit entstellen, weil mir das zu klinisch, zu abgehoben, zu abstrakt diskutiert wird. Das ist noch nicht gewissermaßen in der Mitte der Agenda, in der Mitte des Geschehens angekommen. Ihre Mission, die feindliche Flugabwehr ausschalten, die FAZ jubelt über NATO-Übungen im Luftkampf, ja, dieser unheilvolle Konfrontationsmodus, dieses Blockdenken in Gut und Böse, dieser neue Militarismus, die Aufmunitionierung des Denkens ist in vollem Gange und kann auch in den Zeitungen jeden Tag besichtigt werden. Vorzeitige Stimmabgabe in Georgia bricht alle Rekorde. Sehr interessant. Also die US-Wahlen beginnen im Grunde schon. Das Blatt scheint sich da gegen Kamala Harris zu wenden. Der Frau wird nun auch noch vorgeworfen, ein Plagiat gemacht zu haben bei ihrer Abschlussarbeit an der Universität. Würde mich nicht überraschen, denn Kamala Harris ist ja der Typus eines Chamäleon-Politikers. Für mich ja sehr entlarvend, wie sie sich im Fernsehduell, das ja hochgejubelt wurde, zu Unrecht hochgejubelt wurde, also ihr Auftritt im Fernsehduell mit Donald Trump, hat sie ja mehr oder weniger die Hälfte der Sendezeit darauf verwendet, so zu tun, als sei sie nicht Teil der Biden-Regierung. Und da fängt es doch schon an, dass sie nicht die Verantwortung übernimmt für die Politik, die sie zusammen mit Biden gemacht hat. Also mir ist nicht aufgefallen, dass sie mal mit Rücktritt gedroht hätte als Protest gegen die Politik des immer noch amtierenden, wir haben es vielleicht schon vergessen, immer noch amtierenden US-Präsidenten. Also wenn sich Ihr Stellvertreter in einer Fernsehsendung dermaßen von Ihnen distanziert, wie das Kamala Harris von Joe Biden gemacht hat, dann wissen Sie, wen Sie entlassen müssen in Ihrer Firma. So einfach ist das. Keine Loyalität, keine Verantwortung. Das ist das reine Chamäleon. Das ist sozusagen eine Anpassungskünstlerin, die auch versucht, mit merkwürdig aufgesetzt wirkendem Lächeln und Lachen sich aus argumentativen Notlagen herauszuschlängeln, dass so etwas ankommt im Fernsehen. Also wenn so etwas gewählt wird, dann muss ich sagen, sind die Amerikaner also selber schuld. Und was Trump angeht, da sind sich ja die Medien einig, das ist der Schlimmste. Alle betonen da immer, was das für ein widerwärtiger Charakter sei, obwohl sie ihn gar nicht kennen. Trump ist ein Mann, und das muss man ihm zugute halten, der Aussagen macht, auf die man ihn behaften kann. Und diese Aussagen mögen in bestimmten Kreisen nicht gut ankommen. Aber mir sind Politiker, die etwas sagen und darauf behaftet werden können, die sind mir unendlich lieber als Politiker, die nichts sagen und überall gut ankommen wollen. Und das ist nämlich eine Taktik, meine Damen und Herren. Nur wer nichts sagt, kommt überall gut an. Von einem Politiker erwarte ich aber, dass er etwas sagt, damit ich ihn greifen kann, damit ich mir ein Bild machen kann und damit ich ihn wählen oder abwählen kann, wenn mir etwas nicht passt. Und eine Kamala Harris und all diese sandgestrahlten, geländegängigen Typen, die gut aussehen, wo der Body-Mass-Index wichtiger ist als der Intelligenzquotient. Diese Politiker sind Ausdruck eben auch dieser spätrömischen Dekadenz der Politik, wo man Leichtmatrosen und Schönwetterkapitäne auf die Brücken schiebt, televisionstaugliche, kamerataugliche, austauschbare Figuren, die sich da ausdrücken mit Sätzen, Sentenzen und Belanglosigkeiten, mit Worthülsen, die da aus den Labors der PR-Industrie ab dem Fließband rausgeworfen werden. Also das ist hier eine ganz interessante Tendenz und wir beobachten jetzt eben, dass wieder etwas die markanteren Typen in der Politik zurückkehren. Polen reagiert auf eine reale Bedrohung. Interessant, siehe da, also wenn der Euro-Turbo Ministerpräsident Donald Tusk die Migrationspolitik verschärft und die Asylgesetze von Schengen und Dublin aussetzt, dann jubeln die deutschen Mainstream-Zeitungen. Aber wehe, ein AfD-Mann oder eine AfD-Frau sagt das Gleiche. Aber immerhin, man geht da in eine Richtung, wo man bereit ist, sich mit der Wirklichkeit der Migrationspolitik auseinanderzusetzen. Google setzt auf Kernenergie. Künstliche Intelligenz, diese Suchmaschinen, die brauchen ja unglaublich viel Energie. Das vergessen da die grünen Nerds und Umwelttheoretiker in ihren fremdfinanzierten, geheizten Stuben. Google setzt auf Kernenergie. Interessant. Früher war mal Deutschland ein bahnbrechendes Avantgarde-Land der Industrie. Jetzt lernt man vielleicht von den Amerikanern etwas. Dann Autobranche im Umbruch. Das habe ich heute Morgen in der Frankfurter Allgemeinen gesehen. Wir brauchen ein Abkommen mit China. Der Renault-Chef Luca De Meo erteilt allen Vorstößen und Bestrebungen eine Absage, die darauf abzielen, nun auch noch China gewissermaßen handelsmäßig und wirtschaftlich zu isolieren. Das können wir uns schlicht nicht leisten. Er sagt, wir brauchen ein Handelsabkommen mit China. Und die forsche Chefin des Automobilherstellers aus China, und zwar BYD oder BYD, die Managerin, sie gibt ein Interview, das wird diese Autohersteller umbringen. Sie plädiert natürlich dafür, dass man an dieser Elektrifizierung des Straßenverkehrs festhält. Ja, das würde ich als chinesische Automanagerin auch sagen, weil das ist der Schwerpunkt der chinesischen Automobilindustrie, weil die natürlich keine Chance haben gegen den deutschen Verbrennermotor, der über 100 Jahre entwickelt worden ist, zu einem technischen Wunderwerk. Die deutschen Ingenieure sind ja die Michelangelos der Motoren und die waren jetzt dumm genug, da den politischen Schalmeienklängen von Leuten zu folgen, nicht mal wissen, was eine Insolvenz ist, und von denen hat man sich nun diktieren lassen, den Verbrenner einfach von heute aus morgen auszuknipsen. Ist völlig verrückt. Ich meine, ich bin ein Autopatriot, ein deutscher Autopatriot. Ich bin ein Befürworter und Bewunderer der deutschen Automobilindustrie und ich kann es nicht verstehen, was hier passiert ist. Das müsste man mal psychologisch erforschen, dieses Phänomen. Aber dass jetzt die Chinesen kommen und den Deutschen sagen, kommt ja nicht auf die Idee, noch einmal am Verbrennermotor herumzutüfteln, das finde ich schon noch interessant. Aber auch da sollte man etwas hinter die Interessen blicken. Die Chinesen wollen einfach ihre Elektrofahrzeuge verkaufen. Und da haben sie natürlich einen Vorteil, weil diese Elektroautos, die kann jeder bauen, aber so ein Verbrennerauto mit einem Dieselmotor, die ja unglaublich sparsam sind, das ist ja auch ökologisch eigentlich eine tolle Sache, da braucht es dann doch ein bisschen mehr Also seien Sie da auf der Hut, was Ihnen erzählt wird. Dann geht's los in Frankfurt, die Buchmesse. Da jammern Sie natürlich etwas über Italien. Das ist das Heldenland gewissermaßen, das Gastland, das vorgestellte Land, das da in den schönsten literarischen Farben präsentiert wird. Aber da passt natürlich nicht hinein diese Regierung Meloni, die nun Camps macht, Flüchtlingscamps in Albanien, das kostet sehr viel Geld, da die Migranten dorthin zu bringen, aber das sind natürlich Maßnahmen, die den linken Literaten nicht gefallen. Und jetzt müssen sie Italien zujubeln, obwohl ihnen die Politik nicht gefällt. Und jetzt kommen sie natürlich wieder in ihren Zwiespalt, denn die Gutmenschen wollen ja immer gut scheinen. Geht ihnen ja gar nicht ums Gute, aber sie wollen eben gut scheinen. Und das Dilemma ist jetzt zu besichtigen an der Frankfurter Buchmesse. Habecks gebackte Klimawette. Der Wirtschaftsminister subventioniert mit einem zweistelligen Milliardenbetrag, den natürlich auch wieder der deutsche Mittelstand berappen muss. Damit fördert er klimafreundliche Produktionstechniken. Das belegt einfach das, was ich eingangs gesagt habe. Viel zu viel Staat, viel zu viel Bürokratie, ein Bürokratiemonster. Die Habecks, das sind die Frankensteins der Vermonsterung der Bürokratie. Man muss das etwas monströs so ausdrücken, sprachlich monströs, aber es ist eben auch ein Monster. Das ist Frankensteinpolitik, meine Damen und Herren. Und das sage nicht ich, das sagt im übertragenen Sinn der frühere Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi. Das ist genau das Problem. Glauben Sie im Ernst, dass man mit Subventionen wettbewerbsfähig werden kann? Glauben Sie im Ernst, dass der Staat der bessere Unternehmer ist? Glauben Sie im Ernst, dass Robert Habeck und seine Leute die visionäre Kraft haben, hier jene unternehmerischen Projekte auszuzeichnen, die sich in der Zukunft durchsetzen werden? Ich meine, das ist eine Anmaßung. In der Planwirtschaft der Sowjetunion hatten sie wenigstens noch Gremien von hochgelehrten Experten, die die Planwirtschaft gemacht haben. Die ist auch in Bausch und Bogen gescheitert. Das Fürchterlichste endete in Gulag, Unfreiheit und Terror. Das ist übrigens immer die Konsequenz der Planwirtschaft, der Kommandowirtschaft. Aber in Deutschland haben sie ja Leute, die eine Planwirtschaft machen, die vom Wirtschafts nicht verstehen und vom Planen auch nichts verstehen. Und ich meine, das kann exponentiell nicht gut gehen. Das ist übrigens die gute Nachricht, weil sonst würde man das noch viel länger durchziehen. Aber jetzt merkt es ja jeder. Wenn Putin stürzt, bricht das Chaos aus. Eine interessante Schlagzeile heute in der Welt, das muss man sich auch vergegenwärtigen. Schüler schlägt Lehrer, in Österreich, in Wien schlagen die Schulbehörden Alarm. Die Schule hat gerade erst wieder begonnen, die Zustände bleiben jedoch alarmierend. Die Leiterin einer Wiener Schule bricht jetzt ihr Schweigen und redet über Gewalt, Suspendierungen und arabische Communities. Ja, die armen Lehrer, die Schulen, die müssen das ausbaden, was die Politik an Migrationspolitik veranstaltet, was die Politik an Fehlmigration und Massenzuwanderung zulässt. Allerdings viele Lehrer, aber ich glaube, es werden immer weniger, viele Lehrer haben ja auch über Jahrzehnte hinweg jene Parteien gewählt, die die falscheste Migrationspolitik betrieben haben. Aber mein alter Sekundarschullehrer hat mir mal gesagt, dass also tatsächlich man als jahrzehntelanger Lehrer nicht unbedingt bei den linken Illusionen bleibt, sondern sich irgendwann doch auch der Wirklichkeit zuwendet. Selbstverständlich. Wer bekommt was? 1,1 Milliarden Kosten für die Sozialhilfe explodieren. Auch in Österreich das gleiche Bild. Sie haben einen Staat, der sich massiv übernimmt, der sich in alles hineinmischt und dadurch vermindert sich natürlich die Wettbewerbsfähigkeit, die Produktivität der Wirtschaft. Das ist in Österreich ganz dramatisch zu sehen. Trotz allem, ungeachtet dessen, klammert sich die Regierung an die Macht, die massiv verloren hat, die Regierung Nehammer, mit fast schon wieder bewundernswertem Selbstvertrauen lese ich heute, ich werde nicht zum Steigbügelhalter für Kickl. Schon interessant, die Unsachlichkeit hier der politischen Auseinandersetzung auch für alle zu erkennen, dass man sich einfach sträubt, dieses Wahlresultat, die relative Mehrheit der FPÖ, also diesen Wahlentscheid von doch Millionen von Österreichern zu akzeptieren, und man glaubt sich da schlauer, man wähnt sich intellektuell überlegen zu sein, da dem Wahlentscheid. Da rächt sich natürlich diese Verteufelung des Wählers, die stattgefunden hat, über die letzten Jahre von den Medien auch befördert, unter dem Begriff Populismus. Damit hat man ja im Grunde auch die Wähler beleidigt. Und das ist Ausdruck einer undemokratischen Gesinnung, die sich eben auch in solchen Manövern ausdrückt. Es stimmt, rein verfassungsmäßig können die Parteien das tun, das habe ich hier auch mal gesagt. Auch der Bundespräsident ist nicht verpflichtet, dem Wahlsieger einen Regierungsauftrag zu erteilen. Das muss er nicht machen. Das ist der Checks and Balances. Aber Es ist eben interessant zu beobachten, ob sich eben diese Politiker an Volkswählerbekundungen gebunden fühlen oder nicht, wie ernst sie sie nehmen. Und wenn sie sie nicht ernst nehmen, dann können sie das machen, man kann seine Macht ausnützen, aber das wird sich rächen. Das hat keinen Bestand, das ist nicht nachhaltig. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International für heute. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen einen schönen Tag, freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen und melde mich auf jeden Fall zurück.